Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas. Ich begrüße Sie bei unserem Radio für Bewusstsein und Kultur, Radio Evolve. Heute zugeschaltet ist Silke Weiß. Silke, du bist hier mit in der Leitung?
Ja, ich bin in der Leitung.
Hallo Silke, schön dich zu hören. Silke, wir haben dich eingeladen, wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, als Pädagogin, und du bist Gründerin der Initiative Lernkulturzeit und du bereitest gerade ein Symposium über Bildung vor. Darüber werden wir auch heute noch reden. Und wir wollten darüber sprechen, dass die Bildungsszene in Deutschland, in Europa in einem Umbruch ist und dass hier etwas gerade vonstatten geht, das vielleicht wert ist, angesehen zu werden, besprochen zu werden. Darf ich dich als erste Frage einfach mal stellen, ist das überhaupt so? Gibt es hier Dinge, die im Umbruch sind? Ich weiß nicht, ob du meine Frage gehört hast. Ich kann dich jetzt gerade nicht hören. Hallo Silke. Hallo Silke.
Oh, hörst du mich?
Ja, jetzt höre ich dich. Allerdings.
Ja.
Okay, hast du meine Frage gehört?
Ja, ich habe deine Frage gehört.
Schön, gut. Kann man das sagen, dass in der Bildungsszene unter den Pädagogen ein gewisser Umbruch gerade im Entstehen ist, was wirklich auch ein gewisser neuer Aufbruch der Bildungsszene ist. Ist das etwas, das man so bezeichnen könnte?
Also ich aus meiner Perspektive würde es so bezeichnen. Und natürlich, je nachdem, in welchen Kreisen du dich bewegst, in welcher Blase in der Bildungslandschaft du unterwegs bist, sieht es natürlich unterschiedlich aus. Was man aber sicherlich nicht von der Hand weisen kann, und das ist wirklich amtlich und offiziell, dass von allen Seiten, auch von der Wirtschaft, von Bildungsinstitutionen, von Kultusministerien, ganz klar das Signal kommt, wir müssen etwas verändern an unserer Bildung, denn unser Bildungssystem passt nicht mehr zu dem, wo wir uns gesellschaftlich hinbewegen. Von der Arbeit her, von den ganzen sozialen Kontexten, in diese Informationsgesellschaften, in die wir uns hineinbewegen. Mhm. Das heißt, dort entsteht eine Spannung und eine Diskrepanz zwischen dem, was im Moment das Bildungssystem noch leistet, und dem, wo wir eigentlich hin müssen, wenn wir uns mit den zukünftigen Herausforderungen verbinden. Mhm. Und ich glaube, was auf jeden Fall passiert überall, ist, dass Räume entstehen, wo man sich darüber austauscht, wie denn so ein neues Bildungssystem aussehen sollte, müsste, könnte, und welche Möglichkeiten sich bieten. Und ich glaube, diese offenen Räume des Austauschs, die braucht es unbedingt, damit etwas Neues entstehen kann, weil wir alle noch nicht wissen, wie das aussehen wird. Mhm.
Jetzt redet man da über Bildungsreformen. Eigentlich, seit ich mich erinnern kann, also von meiner Zeit, seit ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, über meine Studentenzeit, über die Zeit seitdem, Bildungsreform ist eigentlich ein Dauerthema. Hat sich in diesem Thema, und es war auch immer sozusagen, die Schule ist nicht mehr zeitgemäß, es braucht eine neue Schule, hat sich in diesem Gespräch über die Schulreform einerseits Schule verändert und andererseits auch der Ansatz verändert, was denn diese neue Perspektive der Schule sein könnte?
Ich hatte letztens ein Buch in der Hand, das hieß Die neue Schule von 1925. Mhm. Und es war in Sütterlin geschrieben und es las sich ganz aktuell.
Okay.
Insofern gebe ich dir recht. Das fing schon quasi zu Beginn des 20. Jahrhunderts an, mit dem, wo viele Reformpädagogen ja schon lange gefordert haben, das, was wir da machen, diese Massenkinderhaltung und diese Fabrikabfertigung entspricht nicht der wirklichen Bildung des Menschen. Mhm. Und wenn du mich fragst, was sich jetzt an dieser Diskussion verändert hat, beziehungsweise erstmal muss man sagen, es hat sich einiges schon verändert. Also vielleicht, wenn du von außen drauf schaust, sieht es immer noch ganz ähnlich aus. Und die Veränderung passiert natürlich sehr langsam, aber es verändert sich schon etwas. Also eine stärkere Fokussierung auf Kompetenzen weg vom Wissen. Hier und da werden einfach neue Modelle ausprobiert von freieren Lernformen, von individualisierterem Lernen. Und interkulturellem Lernen, Inklusion ist ein Thema in Deutschland. Also Klassen werden immer heterogener. Die Illusion löst sich auf, als könnten wir homogene Lerngruppen vor uns haben, die alle das Gleiche zur gleichen Zeit in der gleichen Qualität lernen. Also vielleicht könnte man sagen, es passiert so was wie eine Desillusionierung so langsam auf einer breiten Basis, nochmal forciert auch durch die hohen Krankenzahlen, sowohl bei Lehrern als auch Schülern, die doch sehr stark auch vom Burnout betroffen sind, wo sich so langsam so ein immer größerer Druck aufbaut hin in Richtung Änderung. Und auch dadurch, dass wir Wissen so breit zur Verfügung haben und nicht mehr durch dieses Nadelöhr Schule müssen, um uns etwas anzueignen, Bildung viel breiter zur Verfügung steht, auch durch das Internet, entsteht nicht mehr so eine zwingende Notwendigkeit, sich Bedingungen anzupassen, die nicht wirklich förderlich sind für das Lernen. Also man muss da nicht mehr durch, wie das vielleicht noch Generationen vorher war. Sodass jetzt ein stärkerer Druck auch entsteht, auf die Systeme Alternativen anzubieten.
Willst du auch sagen, dass es in verstärktem Maße Alternativen gibt?
Ja, es gibt ganz viele Bewegungen. Also nicht nur die freien Schulen, die Alternativschulen, die demokratischen Schulen, sondern auch innerhalb des Studiums gibt es neue Bewegungen, auch Studium anders zu strukturieren. Mhm. Auch hier mehr Selbstorganisation einzuführen, also dass man einfach mehr selbst ins Tun kommt, weil sich doch jetzt langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass man vor PowerPoint-Folien oder durch reines Zuhören eben nicht besonders viel lernt. Mhm. Und wenn wir das für unsere Kinder in der Schule wollen, dann heißt es aber auch, das muss auch schon im Studium stattfinden. Mhm. Also wenn zum Beispiel Lehrer studieren. Und da gibt es auch ganz wunderbare Initiativen, zum Beispiel die Kreidestaub-Initiative, die bieten Lernreisen an für Lehramtsstudierende. Oder haben jetzt ein neues Projekt gemacht, Let's Play Schule, wo sie quasi eine Schule adoptieren und für eine Woche den Unterricht übernehmen. Und das Kollegium hat mal eine Woche lang Zeit, sich mit pädagogischen neuen Konzepten auseinanderzusetzen. Mhm. Und all diese Dinge entstehen, ohne dass sie einer verordnet. Mhm. Die entstehen aus dem Bedürfnis, etwas zu verändern. Und das ist auch so mein Bedürfnis, was ich dazu beitragen kann, einfach Vernetzung zu schaffen, eine Plattform zu schaffen. Ich hatte vorhin das Symposium angesprochen, das ist so eine Veranstaltung, wo man ganz viel von solchen Initiativen erfährt. Mhm. Und sich untereinander kennenlernt, das Netzwerk verstärkt. Denn ich glaube, was es braucht, ist auch die Kommunikation untereinander, das Wissen umeinander. Und manche Leute sind ganz überrascht, die dann sagen, was, das gibt es schon? Ach, und da passiert schon was. Und das macht dir natürlich total Mut, ja? Sich auch mit den eigenen Dingen zu trauen, stärker nach vorne zu kommen, mutiger zu werden. Ja.
Jetzt bin ich im Vorfeld zu dieser Sendung angesprochen worden, auch auf den Titel, den ich für diese Sendung gewählt habe, nämlich, dass man für Bildung brennen kann, eine Bildung, die brennt. Und du hast das in einem kurzen Vorgespräch, das wir hatten, auch kurz mit angebracht, dass eigentlich Schule ein Synonym für Burnout ist. Und zwar ein Burnout sowohl der Lehrer als auch der Schüler. Und in diesem einen Gespräch, das ich hatte, war der Standpunkt dieses Menschen, eigentlich dürfen Schulen gar nicht anders sein. Deswegen ist das Ganze mit der Schulreform eigentlich eine Augenauswischerei, weil wir brauchen das Produkt, das die Schulen liefern. Wir brauchen funktionierende Arbeitskräfte, wir brauchen funktionierende Konsumenten, wir brauchen angepasste Bürger. Ich zitiere einfach nur dieses Gespräch. Es ist schön, dass idealistische Lehrer und Menschen wie du hier hoffen auf die große Schulreform, aber eigentlich die Schule, so wie wir sie haben, wird gebraucht. Und das hat jetzt er nicht dazu gesagt, aber ich setze das jetzt ein bisschen dazu. Die idealistischen Gespräche über Schulreform gibt es eben, wie du angesprochen hast, seit den 20 Jahren. Man könnte jetzt ein bisschen spitz sagen, das ist so eine Begleitmusik zu dem, was wirklich passiert. Das Gespräch für Schulreform ist eigentlich Begleitmusik, aber eigentlich, was geschieht, ist was anderes und wird auch weiterhin was anderes sein. Jetzt ist das wahrscheinlich auch eine Stimme, der du ab und zu begegnest, nehme ich mal an. Und meine Frage ist, wie begegnet man solchen Stimmen? Hat der Mann recht?
Aus seiner Sicht hat er sicherlich recht. Also für ihn stimmt das, sonst würde er es ja nicht sagen.
Nein, ich meine ja nicht, ob es für ihn stimmt, sondern ob es für sich stimmt. Ob das etwas.
Nein, natürlich nicht.
ob das eine Aussage ist, die Situation trifft.
Das würde dann stimmen, wenn ich das heute nach morgen extrapolieren würde.
Okay.
Wenn ich davon die Gesellschaft sich nicht verändert. Und wenn, also das hat ja fast schon was mit Blindheit zu tun, das nicht zu sehen. Ja? Mhm. Sag mal so, das Allgebildungssystem ist vielleicht in der Art und Weise, wie wir es jetzt kennen, hauptsächlich deswegen entstanden, weil durch die Industrialisierung es einen großen Bedarf gab, eben an mittelmäßig qualifizierten, angepassten Arbeitern, gewisse Arbeit vielleicht auch am Fließband, an Maschinen bewerkstelligen können. Das ist aber ein Auslaufmodell. Also Stichwort Punkt 0. Mit der weiteren Technisierung der Arbeitswelt wird es immer weniger solcher Jobs geben, wo diese Ausbildung darauf hinarbeitet, sondern wir werden uns in eine Gesellschaft entwickeln. Also das sind zumindest die Prognosen, die auch von führenden Wirtschaftsunternehmen so aufgestellt werden, gerade einen sehr starken Umschwung erleben, hin zu flexibler, mehr zu Flexibilität, das lebenslange Lernen. Die Arbeitsplätze bleiben, also die Jobs bleiben nicht so, wie sie sind. Eben viele Dienstleistungsberufe. Dafür werden wieder andere gebraucht werden. Und in der Arbeitswelt der Zukunft wird es nicht darum, was der Einzelne kann, sondern wie er mit anderen kooperieren und zusammenarbeiten kann. Seine einzigartigen Potenziale einzubringen. Denn wenn ich wie bisher vielleicht alles genauso gut kann wie mein Nachbar, werde ich einfach wegrationalisiert. Mhm. Also wenn von Arbeitsplätzen, die qualifizierte Mitarbeiter brauchen, geringer wird, und die Anforderungen mehr in die Richtung Kreativität und Flexibilität gehen, dann bringt es sozusagen nicht mehr alle mehr oder weniger gleich auszubilden und so eine Art Massenware zu produzieren, alle das Gleiche können. Das macht in der Arbeitswelt der Zukunft keinen Sinn mehr. Also ich glaube schon, dass es sowas wie ein Grundwissen, braucht, Grundkompetenzen, aber dass darüber hinaus die Qualifizierung eine andere sein muss. Also war Schule da in Schloss Tempelhof, da ist ein Schüler jetzt nicht mal irgendwann Musiker, wenn er seinen Abschluss hat, sondern der ist schon Musiker. Das heißt, der ist ganz oft am Wochenende auf Konzerten, der spielt Cello, soweit ich mich erinnern kann. Und der wird darin gefördert, seiner Professionalisierung, seiner Neigung nachzugehen und sein Talent wirklich zu fördern und das auch zu leben. Mhm. Also er wird nicht vertröstet von, nein, das kommt dann nach der Schule, mach erstmal deinen Abschluss, sondern nee, das ist deine Beförderung und dann bist du halt montags nicht in der Schule, weil du den ganzen Sonntag unterwegs warst und so weiter und so fort. Also da schaut man wirklich individuell, wie kann man wirklich dem Einzelnen das zukommen lassen, was ihn unterstützt. Mhm.
Siehst du in Deutschland Plätze, die hier Beispiele und Vorbilder einer neuen Pädagogik sind, die auch Resultate vorweisen können, die auch wegweisend sind, wo man sagen kann, da funktioniert etwas, das ist ein neuer Ansatz, wie Schule funktionieren kann. Gibt es diese Plätze? Und wenn ja, erzähl uns davon.
Ja, am liebsten würde ich dir jetzt einfach so 10 Schulen nennen, wo ich sage, das ist super. Da okay. Passt alles. Aber gleichzeitig scheue ich davon ein bisschen zurück, weil ich glaube auch, dass wir in dieser stark individualisierten Gesellschaft nicht mehr sagen können, so funktioniert und so genau müssen wir es machen, weil genauso wie sich stärker auf die einzelne Individualisierung gucken, glaube ich, oft auch ein Hinschauen auf die Individualisierung von Schulen. Das heißt, wenn ich eine ganzheitliche Schulentwicklung betrachte, dann bezieht die ein, das Umfeld, in dem sich die Schule, den Teil der Menschen, die dort leben und wohnen, der Schüler, die dort
Silke, wenn ich dich unterbrechen darf, weil wir haben ein bisschen ein akustisches Problem. Und wenn ich das richtig sehe, bist du auch über deine Zoom-Schaltung noch ein zweites Mal mit eingewählt. Könntest du versuchen, auf die andere Leitung zu gehen und schauen, ob dort die Verbindung besser funktioniert als auf dieser?
Ja. Moment.
Ist das besser?
Ja, das ist viel besser.
Ah, super. Gut.
Schön. Gut. Jetzt hast du doch ein paar Worte verschluckt.
Ah ja, gut.
Aber sag nochmal.
Genau. Ich sagte gerade, dass mein Eindruck ist, dass mit der Individualisierung für den Einzelnen es auch stärker einhergeht mit einer Individualisierung von Schulen. Wenn mich zum Beispiel Eltern fragen, ja, welche Schule ist denn die richtige für mein Kind, dann frage ich ganz gerne zurück, was glauben Sie denn, was für Sie die richtige wäre? Weil das ist manchmal auch sehr abhängig davon, wie ein Kind sozialisiert ist, wie das Elternhaus ist, ob ein Kind viel Struktur braucht, eine Führung, ob ein Kind viel Freiheit braucht. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Insofern kann das für den einen Schüler eine super Schule sein und für den nächsten passt es überhaupt nicht. Also in dem Moment, wo wir stärker auf Individualisierung von Schülern gucken, können wir auch stärker eine Individualisierung von Schulen erlauben oder zulassen. Mhm. Also dass Schulen in Abhängigkeit von dem Ort, an dem sie sind, den Menschen, die dort leben, den Schülern, die da hingehen, den Lehrern, die dort arbeiten, vielleicht von einer generellen pädagogischen Ausrichtung, wird sich dort etwas Einzigartiges ergeben. Und dafür brauchst du eben auch einen freiheitlicheren Rahmen, sodass ich auch mehr schauen kann, ist das eine Schule, die zu uns passt, die zu meinem Kind passt? Kann es sich dort wohlfühlen? Und idealerweise gibt es dort einfach viel mehr Kommunikation zwischen Eltern, Lehrern und Schülern, die dann gemeinsam schauen, was ist das Beste für das Kind.
Also ich höre da zwei Sachen raus, was du sagst. Das eine ist, Schulen müssen vielfältiger werden. Sie müssen auch das Recht bekommen, aus der Uniformiertheit auszubrechen und eigene Persönlichkeiten zu werden, so dass wirklich auch die Unterschiedlichkeit von Bedürfnissen hier auch auf unterschiedliche Schulen trifft. Das andere, es braucht einen starken Kommunikationsprozess zwischen Lehrern, Eltern und Schülern.
Ja, unbedingt.
Die Frage, die sich natürlich hier aufdrängt, ist natürlich auch eine sozialpolitische Frage. Weil wenn ich sozusagen hier einfach die Schulen sage, es braucht einfach ganz verschiedene Schulen für ganz verschiedene Menschen, kann natürlich auch sehr leicht rauskommen, dass es sozusagen arme Schulen für arme Menschen und reiche Schulen für reiche Menschen gibt. Mhm. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Das ist sicherlich nicht der Sinn der Sache. Also und gleichzeitig bemerken wir das auch, dass eben Privatschulen entstehen, die teilweise auch sehr teuer sind, wo dann Eltern ganz bewusst ihre Kinder hinschicken und eben nicht zur Gesamtschule, wo man vielleicht gemeinsam lernt. Das eine wie das andere hat Folgen für die Entwicklung des Kindes. Also,
Es ist ja zum Beispiel einer der Vorwürfe auch, wenn man an Reformschulen denkt man unter anderem natürlich auch bald mal an die Waldorfschulen, dass Waldorfschulen natürlich in einer gewissen Weise auch ein Luxusphänomen sind. Also bildungsnahe Schichten mit einer gewissen auch finanziellen Möglichkeit, die ihre Kinder hier auch multikulturell ausbilden, wobei dann in solchen Schulen eigentlich die multikulturellen Herausforderungen, nämlich auch Immigrantenkinder und Flüchtlingskinder eigentlich eher die Ausnahme sind, weil die sitzen dann eigentlich eher in den öffentlichen Gesamtschulen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Dimensionen an Herausforderungen. Das eine ist, wie kann Schule individuell sein, wie kann es für das Kind da sein, aber wie kann Schule auch für die Gesellschaft als Ganzes da sein, dass die Gesellschaft als Ganzes ihren Zusammenhalt nicht verliert.
Ja, und gleichzeitig, also ich glaube, was wir jetzt im Moment gerade machen, wir machen ein Großraumexperiment, also ein riesiges soziales Experiment, und wo vielleicht es manchen Eltern erscheint, als wären ihre Kinder im Vorteil, wenn sie auf so eine teure Eliteschule gehen, und vielleicht manchen Eltern es als Nachteil erscheint, wenn sie ihr Kind in eine Brennpunktschule geben mit Multikulti-Zusammensetzung. Welche Kinder dann aber letztlich besser gerüstet sind auf die Gesellschaft, auf die wir uns zubewegen, das ist natürlich die Frage. Also im Prinzip, ich glaube, du kannst es nicht von oben kanalisieren, dass es das eine nicht mehr geben darf oder das andere. Also ich denke schon, man sollte unbedingt fördern, dass wir gemeinsam lernen über einen gewissen Zeitraum. Das ist sicherlich eine Zukunftskompetenz, eben dieses mit vielen verschiedenen Perspektiven in Kontakt zu kommen, interkulturelles Lernen. Aber wir können es nicht unbedingt verordnen. Also es wird wahrscheinlich immer diese Privatschulen geben, es wird immer die Ausnahmen geben, die Ausflüchte geben. Und im Prinzip wird sich's dann auf Dauer einfach zeigen.
Kann man das wirklich so vorsichtig sagen, wie du es ansprichst? Das wird sich auf Dauer zeigen. Ist es nicht etwas, was man schon noch absehen kann, dass gut ausgestattete Eliteschulen einen unheimlichen Startvorteil bringen und während überforderte Gesamtschulen mit einer überforderten Ausrüstung und finanziell überfordert einfach es sich doch abzeichnet, dass das wahrscheinlich eher ein schwierigerer Start sein wird als gut ausgestattete Schulen.
Ich glaube nicht, dass man das so generell sagen kann.
Okay.
Also ich würde es nicht an der Schulform festmachen. Es gibt in allen Bereichen gute und schlechte Schulen.
Ja.
Und gerade auch im Gesamtschulbereich gibt es manchmal kleine Klassen, kleine Schulen, familiärer Umgang, ganz tolle interkulturelle Gemeinschaften, ja, wo die Kinder nochmal was ganz anderes mitkriegen und lernen und auch eine soziale Kompetenz mitkriegen, die sie vielleicht in so einer Leistungsschmiede nicht unbedingt mitbekommen.
Verstehe.
Deshalb sage ich ja, die Frage ist, wer ist dann besser auf die Gesellschaft der Zukunft vorbereitet? Mhm. Und auf welchem Bereich, ja? Mhm. Also, wo will ich denn in Zukunft hin? Mhm. Und auch zu sehen, dass ja das Lernen nach der Schule nicht zu Ende ist. Ich habe ja heute alle Möglichkeiten, nach einem Schulabschluss mich weiter zu qualifizieren. Berufsausbildung, den Meister machen, nochmal studieren, auf dem zweiten Bildungsweg, Abitur, wie auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Ich glaube, ja, vielleicht ist es eher so, dass man ein bisschen versuchen sollte, den Druck rauszunehmen. Mhm. Also dass nicht auch die Angst. Also was ich immer wieder zu hören bekomme von Kollegen, die was verändern wollen an ihrer Schule, ist, dass es manchmal scheitert an den Eltern, die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass ausgerechnet an der Schule, wo ihre Kinder sind, irgendwelche Experimente gemacht werden. Mhm. Etwas anders läuft als bei allen anderen oder es keine Noten gibt. Ja? Um Gottes Willen. Also diese Angst, nicht das Optimale zu tun, um sein Kind so zu fördern, dass es nachher mit einer tollen Ausbildung einen super Job hat und gut zurechtkommt im Leben, die ist sehr groß. Und vielleicht geht es eher darum, die Angst zu nehmen, und den Druck rauszunehmen, weil den verspüren ja auch schon die Kinder. Mhm. Und ich habe eine 3 in Mathe in der Grundschule, mein Leben ist versaut. Mhm.
Ich kann dem gut nachgehen oder zustimmen. Das sagen diese Vorsichtsfaktoren viele sind, also auch die Eltern, die ja bremsen. Und dass es jetzt nicht nur die Gesellschaft als Ganzes ist, sondern dass es hier viele einfach beharrende Kräfte gibt.
Ja.
Lass mich einfach mal direkt in die Vision hineinspringen oder in dem, was hier vielleicht an Neuen entsteht. Und lass mich die Frage so stellen, die neue Pädagogik in allen ihren Varianten. Ich verstehe schon, dass du sagst, es gibt nicht die eine Antwort, sondern die Antwort muss vielfältig sein. Aber trotzdem muss die Antwort irgendwie auch kommunizierbar sein, was denn diese neue Pädagogik ausmacht und was sozusagen die Eckpfeiler oder zumindest einige der Eckpfeiler dieser neuen Pädagogik sind, die Pädagogik nicht nur neu, sondern eben auch wünschenswert machen. Mhm. Was sind diese Eckpfeiler? Was würdest du da einfach, ich muss auch nicht vollständig sein, aber nur, wenn ich Silke Weiß frage, du bist eine Reformpädagogin, du hast eine Vision von einer neuen Schule, was ist denn das und warum ist das besser, warum ist das wünschenswert, warum sollen wir dafür eintreten?
Also ein Punkt ist sicherlich, dass in der Bildung der Zukunft es viel mehr um die Ausbildung der Persönlichkeit geht.
Okay.
Und zwar beim Schüler und damit aber auch konsequenterweise beim Lehrer. Das heißt, Lehrerbildung heißt Persönlichkeitsbildung. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Denn auch wenn ich mich in eine Gesellschaft hineinbewege, wo es darum geht, die Potenziale eines Schülers zu erkennen, dann kriege ich das, glaube ich, am besten raus, wenn ich mit ihm in Beziehung bin. Mhm. Und in Beziehung gehen ist etwas, was man lernen kann, Beziehungsfähigkeit bis hin zu Liebesfähigkeit, ja? Also wirklich da in eine tiefere Beziehung zu gehen und einen Schüler als Wesen ganz zu sehen. Ne? Das ist uns vielleicht die Waldorfpädagogik, weil du die vorhin genannt hast, ein bisschen voraus. Die arbeiten ganz viel damit, dass sie sich mit dem Wesen des Kindes geistig verbinden. Mhm. Und ich glaube, wir sind, und das ist vielleicht auch etwas, was so das Neue ist an dieser Pädagogik, für die ich brenne, dass wir als Lehrer tiefer sehen lernen, unsere Mitmenschen tiefer sehen lernen und in ihrem Potenzial, vielleicht auch in ihrem Seelenpotenzial erkennen lernen. Und das ist eine Kompetenz, die kann man trainieren. Also ein Empathievermögen, ein Einfühlungsvermögen, auch ein Arbeiten vielleicht auch mit Intuition und mehr Bauchgefühl. Und ein bisschen weg von dem, was sich leider sehr eingebürgert hat, das sind diese standardisierten Bögen, wo man irgendwie ankreuzen kann, was ein Schüler kann oder was nicht. Mhm. Anstatt ihn mal ganz einfach als Mensch anzuschauen und ihn zu fragen, wo er denn hin will.
Also was du hier ansprichst, ist schon eine ziemlich radikale Umorientierung, weil einfach mal platt und schwarz-weiß gesagt, es weniger darauf ankommt, was ein junger Mensch weiß und mehr, was ein junger Mensch ist. Was für ein Mensch er ist, wie er sich als Mensch entfaltet. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du sicher nicht, Wissen ist unwesentlich, sondern ist primär ist die Menschenbildung, nämlich das ich sag's mal so ganz für sich gesprochen, dass ein Mensch Mensch werden kann. Und dann die Frage der Ausbildung schließt sich dem an. Und das ist eine Umkehrung der Prioritäten.
Ja.
Frage, warum braucht es diese Umkehrung der Prioritäten? Ist das nicht einfach nur ein schönes, romantisches Ideal? Möchte ja jeder gern, dass wir einfach schöne Menschen haben, aber dann brauchen wir trotzdem Menschen, die Industriekauffrauen sind oder die managen können oder die in einer Fabrik arbeiten können oder was auch immer, ist das nicht einfach sozusagen das ist schöne humanistische Ideal von schön geistigen Lehrern, hier einfach schöne Menschen heranzuziehen, die möglichst noch Geige spielen und Wassertuschzeichnungen machen und im Wald ein Gefühl für Bäume haben. Ich sage es bewusst so provokativ, ja, weil ich es einfach auch abtesten möchte, weil ich nehme an, mit solchen Fragen wirst du ja auch konfrontiert sein. Und man wird ja leicht, wenn man eine andere Pädagogik anspricht, sozusagen in die Ecke des Romantikers gestellt. Was hältst du dem entgegen?
Also überzeugen, glaube ich, auf einer argumentativen Weise mit, also klar, man kann wissenschaftliche Studien heranziehen und so weiter und so fort, aber meistens, wenn man die Menschen fragt, was sie in ihrer eigenen Schulzeit für besondere Erlebnisse hatten oder was sie besonders geprägt hat, sind es oft besondere Lehrer gewesen, die eben genau das gemacht haben. Sie haben erkannt, was in einem steckt, sozusagen, und haben das angesprochen. Ja, und das sind oft so Schlüsselmomente, wenn man sich einmal richtig gesehen fühlt, als der, der man ist. Das gibt so einen Auftrieb für die eigene Persönlichkeitsfindung, sodass es wirklich auch im Gedächtnis hängen bleibt. Und ich glaube, wenn uns das stärker bewusst wird, dass es genau diese Elemente sind, die Menschen dazu bringen, ihrs zu finden, also das, ihre Berufung zu finden oder ihr Element, wie Sir Ken Robinson sagt, und dann dafür auch gehen. Und dann sind die auch mit Begeisterung dabei und dann können die immer noch Manager werden oder die können Industriekauffrau werden. Aber sie machen es aus von einem Platz, dass sie wissen, das ist was für mich, ja, das kann ich gut, das liegt mir, da möchte ich mich mit beschäftigen. Ich weiß nicht, beantwortet das ein bisschen deine Frage?
Es beantwortet sie ein wenig. Was noch immer sozusagen als Frage dasteht, ist das einfach zu schön gedacht.
Du meinst, ist es einfach zu idealistisch? Werden wir da jemals hinkommen?
Werden wir da jemals hinkommen? Und wird so eine idealistische Weltsicht, ich sag's mal ganz wieder von der anderen Seite Härten des Lebens gerecht. Hm. Ist ja ganz toll, was du sagst, ja?
Ja.
Aber du brauchst einen Job, du musst deine Rechnungen zahlen, du musst dich in Computersystemen auskennen, du musst dich in der Jobwelt orientieren können, du musst die Wissenschaft können, ich sag mal so die Argumente, die wir kommen, ja? Die hier wahrscheinlich kommen und die, wenn man von einer neuen Pädagogik spricht, und hier ja wir auch jetzt sozusagen in einer Debatte sind und sagt, nee, wir brauchen eine neue Pädagogik, wir sagen hier auch, das ist einfach meine Frage, was sind die Argumente, dass wir sagen können, das stimmt schon, die Welt hat Härten, aber so wie wir junge Menschen auf die Welt vorbereiten, werden wir mit diesen Härten auch nicht erfolgreich umgehen können. Jetzt nehme ich sagen meine innere Antwort schon voraus, aber einfach neugierig, was du hier sagst und was hier auch Pädagogen sagen und welche Antworten hier Pädagogen finden, um einfach neue Bildungswege zu finden, weil einfach um ein wieder drastisches Beispiel zu nehmen. Der Michael Haneke-Film, ich glaube, er hieß Die Weiße Rose. Hast du den je gesehen?
Nein, ich glaube nicht.
Es ist einer der bedrückendsten Filme der kaiserlichen Vorkriegszeit, vor dem Ersten Weltkrieg, in ich glaube, Hamburg, Deutschland, der einfach dieses militaristisch kompensierte, ich würde sagen fast bösartig kalte Erziehungsklima dieser Kaiserzeit versucht zu beschreiben. Und gerade was dort sozusagen auch an Brutalität, wirklich an direkter Brutalität in dieser kaiserlichen schwarzen Pädagogik dort sich gezeigt hat, wo, und das ist der Michael Haneke, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein österreichischer Regisseur, der wahrscheinlich einer der Großmeister des Films momentan ist, weltweit, der jetzt auch gerade in Cannes mit seinem neuen Film realisiert hat, dem einfach gelungen ist, diese damalige kaiserliche Pädagogik, also des deutschen Kaisertums, so schildert der Film, die musste fast in den Weltkrieg führen, jetzt übertrieben, weil die Menschen, diese gebrochenen jungen Menschen, die dieses System dort heranzüchtet, die sind weltkriegsreif, lass es mich so mal formulieren. Mhm. Und das ist für mich eines der überzeugendsten Argumente für das, was du sagst, dass wir gerade, weil die Welt herausfordernd ist, wir Pädagogik ganz anders denken müssen. Mhm.
Ich stimme dir vollkommen zu und also das ist ja genau die Diskussion, die wir jetzt führen, das ist ja genau die es braucht. Ja? Und wo wir wirklich schauen, dass wir das in Frage stellen und schauen, ist es denn wirklich so, sind das hohe Ideale? Mhm. Und welche davon müssen wir aber versuchen umzusetzen, weil wir sonst mit unseren ganzen Systemen an die Wand fahren. Mhm. Ein Stück weit ist es ja so. Also die Leistungsgesellschaft, der wir ja noch angehören und die wir auch in der Schule gut abbilden, fährt ja global gesehen an die Wand. Schneller, höher, weiter, besser, führt zu Klimakatastrophen. Also diese ganzen Probleme, die wir gerade als Lebensgemeinschaft hier auf dem Planeten Erde haben. Wenn man das logisch weiterdenkt, werden wir merken, es geht so nicht weiter. Also irgendwann werden wir an ein natürliches Ende dieses Lebensstils kommen. Mhm. Und genauso führt der erhöhte Druck in diesem System, der erhöhte Leistungsdruck, irgendwie zu einem anderen Punkt. Und zumindest, sage ich mal, in unseren Breitengraden, wo es jetzt nicht mehr, also in unseren Gebieten, wo es jetzt gerade nicht aktuell ums Überleben geht, zieht irgendwie dieses, da musst du halt durch, nicht mehr wirklich. Was ich noch von meinem Prof an der Uni, ja, also da muss man halt durch. Ist jetzt wurscht, ob das Spaß macht oder nicht. Und ich glaube schon, dass es auch Disziplin braucht, dass man mal dranbleiben muss. Aber dieses knallharte und Wegstecken von allem, wie es mir dabei geht, das verliert an Bedeutung und ist nicht mehr so zwingend notwendig. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, was auch noch eine Rolle spielt, dass Eltern heute viel stärker mit ihren Kindern verbunden sind in einer liebevollen Art und Weise. Ich will es nicht generalisieren und pauschalisieren, aber tendenziell ist es schon so. Und ich denke, gerade wenn man Eltern bewusst macht oder auch spiegelt, wie sehr Kinder teilweise unter dem System leiden, ja, dann kommt auch von denen nicht mehr, da musst du halt durch. Also irgendwie bricht diese ganze Mentalität so ein bisschen auseinander und irgendwo durch müssen. Und das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte, jetzt ist es gerade weg.
Dann lass mich hier vielleicht kurz weiterfragen. Du hast ja, oder ihr organisiert ja, es ist am 8. bis 11. Juni, ein Symposium, das heißt Symposium Bildung und Bewusstsein, wo hier Menschen wie die Margit Rassfeld, die ja sozusagen die fast Leuchtfigur der Bildungsreform heute ist, Otto Herz, wahrscheinlich ein Urgestein der Reformpädagogik, wenn ich das so formulieren darf, der hier wirklich seit Jahrzehnten hier, glaube ich, sehr, sehr viel in diesem Land bewegt hat und mindestens 10, 15 andere Sprecher aus dem Bildungsbereich, Sonja Student von Integralen Akademie, was, oder Professor Theo Hinterberger vom Lehrstuhl für Bewusstseinsforschung, was bringt sie in diesem Symposium zusammen? Was ist sozusagen die Ausrichtung, auf das ihr dieses Symposium ausrichtet? Worüber wollt ihr in diesen 3 Tagen hier gemeinsam reden, gemeinsame Schritte machen?
Na, der Titel heißt ja Lehrerbildung der Zukunft, Kompetenzen für eine nachhaltige Welt unter globalen Herausforderungen. Und es geht zum einen darum, sich mal diesen Herausforderungen zu stellen. Was sind es überhaupt für Herausforderungen? Wo bewegen wir uns hin gesellschaftlich? Was wird uns begegnen? Und wie muss eine Lehrerbildung darauf reagieren, um quasi die Lernbegleiter der Zukunft gut auszubilden, sodass die Kinder, die dann zur Schule gehen, wirklich auch gerüstet sind auf die Welt, die sie erwarten wird. Und dann haben wir versucht, einfach möglichst viele Perspektiven einzuladen, auch Leute, die jetzt eher aus dem Wirtschaftsbereich kommen, die aus dem Umweltbereich kommen, aber auch aus der Schulentwicklung, so wie Margit Rassfeld, die sich sehr stark mit den Global Goals beschäftigt. Also wie können diese globalen Entwicklungsziele bis 2030 umgesetzt werden im Curriculum, was auch wieder Auswirkungen hat auf die Lehrerbildung. Denn man muss sich mal überlegen, dass die Ausbildung von Lehrern, also die Haltung, die Lehrer mitbringen, dass die wirklich ganze Generationen von Schülern quasi prägt. Also ich glaube, wir stehen vor einer riesengroßen Chance. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer stärker in die Schulen kommen. Es gibt jetzt schon einen nationalen Aktionsplan. In den Ländern ist es noch nicht ganz so angekommen, regional fast noch gar nicht, aber national gibt es das schon. Dieses Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung wird immer stärker fokussiert werden. Und jetzt gibt es hier eine Riesenchance, dass es nicht wie sonst auch Themen in der Schulentwicklung mal so als Unterrichtseinheit abgehandelt wird. Das heißt, jetzt machen wir mal 2 Wochen lang Bildung, machen wir mal 2 Wochen Nachhaltigkeit und dann ist wieder gut. Sondern im Prinzip wir da auch ganzheitlich denken. Und das fängt bei der Person des Lehrers an, aber das geht natürlich über die Konstruktion der ganzen Schulgemeinde. Das geht natürlich da weiter. Das heißt, Schulgebäude ausgestattet sein, wie müssen soziale Strukturen geschaffen sein, sodass wir tatsächlich von einer nachhaltigen Gestaltung sprechen können und tatsächlich in der Lage sind, diese globalen Entwicklungsziele in Deutschland umzusetzen, denn dazu haben wir uns verpflichtet, viele andere Staaten auch. Und das wird im Fokus dieses Symposiums stehen. Also damit möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven mit studentischen Initiativen und Hochschulprofessoren und Vertretern aus allen Bereichen der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie, Soziales in einen ganz intensiven Austausch zu treten. Und was dabei herauskommt, da lassen wir uns überraschen. Aber es ist schon angedacht, jetzt nicht nur sich 3 Tage nett zu unterhalten und zu inspirieren lassen, sondern auch ganz konkret Handlungsschritte zu vereinbaren. Individuell, aber vielleicht auch in Form eines Bündnisses oder einer Verabredung. Wir treffen uns in einem Jahr wieder und oder was auch immer dort passieren will. Ich bin selbst ganz gespannt. Wir haben, glaube ich, bis Samstagmittag gut geplant und danach entsteht aus der Weisheit der vielen etwas, was ich dir noch gar nicht sagen kann. Da hört meine Planung auf. Und das ist auch, glaube ich, was, das steckt für mich auch in diesem Ansatz von neuer Bildung, dass wir uns mehr darauf einlassen, auf die kollektive Intelligenz, auf die kollektive Weisheit und die miteinander noch stärker erforschen. Denn Einstein hat ja auch schon gesagt, die Methoden, mit denen wir in Probleme reingeschlittert sind, sind nicht die, mit denen wir wieder rauskommen, sondern es braucht neues Denken. Und ich glaube, gerade dieses Einladen von kollektiver Intelligenz ist so eine Möglichkeit, Problemen einfach auf eine neue Art und Weise zu begegnen.
Jetzt höre ich, jetzt habe ich, glaube ich, ein kleines Echo drinnen, meinst du das Echo wieder draußen? Jetzt höre ich von dem, was du ansprichst, von dieser Orientierung eures Symposiums, aber auch von deinen Grundgedanken, 2 prinzipielle Richtungen heraus. Das eine, was du jetzt gerade angesprochen hast mit kollektiv Intelligenz, ist wahrscheinlich ein Feld, das für sich mal noch angesprochen werden muss. Aber das andere, und das hast du, glaube ich, am Anfang schon angesprochen, mit der Persönlichkeitsbildung im Gegensatz zu reiner Wissensbildung, aber auch, was du jetzt angesprochen hast, mit der Betonung der Beziehung Lehrer-Schüler. Ich hatte mal ein längeres Gespräch mit einem bekannten Psychoanalytiker über verschiedene Methoden der Psychotherapie. Und er hatte mir zu meiner Überraschung gesagt, eigentlich kommt es überhaupt gar nicht so sehr auf die Methode der Psychotherapie an. Die ist eigentlich völlig sekundär. Primär, und ich glaube, er hat sogar eine Prozentzahl von 80% gesagt, aus einer funktionierenden Beziehung.
Ja.
Und was ich so durchhöre von dem, was du ansprichst, ist, dass diese Pädagogik eigentlich eine Pädagogik ist, die wieder einen neuen Fokus setzt auf eine funktionierende Beziehung.
Absolut.
Und ich möchte das gerne in den Kontext setzen, so der Denkarbeit, die wir gerade in der Redaktion vom Evolve-Magazin über unsere nächste Ausgabe über neue Technologien, im Sinne von der Algorithmisierung der menschlichen Wirklichkeit, also die Google-Facebook-Realität. Und so diese Frage, es gibt dieses momentan gerade sehr populäre Buch von dem israelischen Autor Harari, Homo Deus, also der neue Mensch, der ein algorithmischer Mensch sein wird, und sozusagen die Ende des Menschseins, weil im Prinzip die Maschine uns hier wirklich in ihrer Überlegenheit an die Wand spielen wird, mal ganz kurz. Und er hat ein ziemlich brillantes, aber auch aus meiner Sicht fragwürdiges Buch dazu geschrieben. Und die Fragestellung, was brauchen wir als Menschen, um denn überhaupt in der Art und Weise, wie wir Technik gestalten und die Zukunft der Technik gestalten, das gestalten zu können? Und die Antwort, zu der wir immer mehr kommen in diesem Abwägen, was es hier als Antwort braucht, ist, dass wir ein tieferes Verständnis dessen brauchen, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein. Dann auch Technik so gestalten zu können, dass sozusagen die Technik, dass der Mensch nicht aus der Technik raus gestaltet wird. Und ich bringe das deswegen ein, weil dieser Ansatz, den du hier schreibst oder hier ansprichst, von Persönlichkeitsbildung, von der Beziehung, ist ja eigentlich, dass wir in Beziehung lernen müssen, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein. Und dass wir eine Generation von jungen Menschen brauchen, die ihr Menschsein auf einer tieferen Weise verstehen müssen, gerade deswegen, weil die Herausforderung der modernen Technologie so vehement sein wird, dass wir dem nur bestehen können, wenn wir ein tiefes Verständnis sind, wer wir im tiefsten Sinn als Mensch eigentlich sind. Willst du hier das auch in diesen Eckdaten, die ich hier versucht habe aufzuzeigen, zustimmen können?
Ja, absolut. Absolut stimme ich dir zu. Ich glaube, wir sind in unserer Kapazität noch lange nicht am Ende. Also, wir kommen ja jetzt, also gerade weil du vorhin gesagt hast, mit der kollektiven Weisheit, wie funktionieren kollektive Felder? Seit wir systemische Aufstellungen kennen, sind die manche, also es ist immer wieder verblüffend und überraschend, was wir alles wissen können, was wir eigentlich gar nicht wissen könnten. Also, und diese Fähigkeiten über Felder zu lernen, sich einstimmen zu können auf oder Dinge wahrnehmen zu können, das ist, glaube ich, noch ganz am Anfang eine Erforschung. Also da sind wir noch gar nicht am Ende unserer Kapazität angelangt. Wir sind ja noch zu viel mehr fähig als das, was wir im Moment glauben. Viele Fragen, die auftauchen, wie Heilung funktioniert, wie Verbindung funktioniert, was heißt es eigentlich, in Verbindung zu sein? Wo fängt denn das an? Ab wann wird jemand, der mir fremd ist, wann geht das Fremde weg? Also wir können unglaublich viele Elemente unseres Miteinanderseins noch erforschen. Da habe ich das Gefühl, da sind wir gerade erst am Anfang.
Heißt das, was du jetzt gerade ansprichst, ich meine die kollektiven Felder, nicht auch, dass es hier ein menschliches Wissen gibt, das sich über die herkömmliche pädagogische Wissensvermittlung nicht erschließen lässt? Das heißt, hier gibt es ein Wissen, dass sich in Beziehung, in einer über Beziehung gestaltete, intuitive, kollektive Intelligenz gestaltet. Also etwas, wo wir in einem Gespräch, in einer Beziehungskultur gemeinsam Lösungen und Antworten auf Herausforderungen finden, die nicht aus einer logischen Deduktion von Wirklichkeiten oder Ähnlichem geschehen, obwohl das alles wichtig ist. Also ich möchte hier kein irrationales Argument reinstellen, sondern nur, dass es hier dazu auch so etwas wie eine intuitive Intelligenz gibt, die aber nur in Beziehung und in Beziehungspflege gelernt werden kann. Ich bringe das deswegen rein, weil wenn das stimmt, dann brauchen wir Schulen oder ein Schulsystem, in dem diese Beziehungspflege, die ja sozusagen uns in unserer Menschlichkeit miteinander braucht, gepflegt werden muss, weil wir uns sonst dieses Potenzial überhaupt nicht erschließen können.
Genau. Also vielleicht vom Bild her passt es vielleicht von Gehirnzellen. Eine einzelne Zelle, naja, kann man sagen, dass sie intelligent ist. Vielleicht kann man auch sagen, dass eine einzelne Zelle intelligent ist. Aber die Intelligenz unseres Gehirns entsteht durch die Verbindung. Und je mehr Zellen miteinander verbunden sind, umso intelligenter wird das System. Und je vielfältiger die Verbindungen sind. Und ich glaube, so ähnlich könnten wir uns auch als Menschheit quasi entwickeln. Also von diesem einen wissenden Partikelchen zu Feldern, zu Netzen von Individuen, die sich aber verbinden und dadurch eine viel größere Intelligenz entsteht, als es der Einzelne leisten könnte. Und vielleicht ist das Internet so eine Vorwegnahme. Also wenn man sich mal anschaut, wie so Internetverbindungen über die Welt, das sieht ja fast schon aus wie so eine, sieht ja fast schon aus wie einzelne Gehirnzellen, die sich miteinander verbunden haben. Und damit ganz intelligente Netze schaffen.
Ja, das ist ja auch gerade jetzt ein bisschen fraglich geworden, ob diese Netze jetzt nur intelligent sind, weil das ist ja auch interessant, dass diese Netze momentan auch eine ziemliche Schattenseite manifestieren können. Also, und da sind wir insofern wieder bei dem Thema, dass sozusagen rein die technische Vernetzung wahrscheinlich auch nicht die Antwort ist. Mhm. Und wenn das stimmt, was du sagst, Beziehungsintelligenz, eine der unerschlossenen Ressourcen der Zukunftsbewältigung ist. Und das, um das sogar an den Pädagogikdiskurs anzuschließen, wenn wir Pädagogik rein auf individuelle Konkurrenzerfolg, Orientiertheit abzielen, wie das Bildungssystem jetzt auch mit dem Notensystem ja hauptsächlich orientiert ist, wie ja eigentlich genau diese Beziehungsintelligenz, die ja nur aus der Verbindung entwickelt werden kann, sabotieren.
Genau.
Das heißt, hier entsteht ja eigentlich ein Argument, und das ist ein sehr, für mich zumindest, überraschendes Argument, dass wir eigentlich eine höhere Leistungskompetenz entwickeln, wenn wir sagen, diese Konkurrenzmechanismen ein bisschen auf die Seite stellen. Das heißt nicht, dass wir sie ganz nicht brauchen, das ist eine Diskussion für sich, aber wenn wir sie auf die Seite stellen und hier eine Beziehungskompetenz deswegen in den Mittelpunkt stellen, weil die Beziehungskompetenz eine Zukunftsressource ist, die wir zur Bewältigung unserer gesellschaftlichen Zukunft brauchen.
Genau. Ja, besser hätte ich das jetzt nicht ausdrücken können.
Ja, genau so ist es. Na, wenn das wahr ist, ja, dann sind diese Reformpädagogiken, die du angesprochen hast, also dann rutschen sie für mich sozusagen von der Blauäugigkeit weg in eigentlich eine ganz beinharte, wir brauchen das, um die Zukunft bewältigen zu können. Das heißt, die sogenannten Realisten, die sagen, das ist ja schön und gut, die idealistischen Pädagogen, das ist schön und ich schätze euer humanistisches Ideal, aber die Welt ist hart, dass die eigentlich auf einmal insofern am kürzeren Ast sitzen, weil genau das, was wir brauchen, um den Herausforderungen bestehen zu können, eben genau nur aus dieser Beziehungsintelligenz leistbar ist. Das heißt, wir brauchen diesen Dialog, auch den du vorher angesprochen hast, zwischen Schülern, Eltern, Lehrer als lernfähigen Organismus Schule, weil wenn wir diesen als Organismus Lernen nicht lernen, verpassen wir die Lernfähigkeit der Zukunft.
Genau, so würde ich das auch ausdrücken. Und was mir jetzt noch gekommen ist, vorhin, als du darüber gesprochen hast, auch über die Schattenzeiten, und es braucht natürlich auch eine ethische Grundausbildung. Also die Vernetzung allein ist es wahrscheinlich noch nicht, weil das kann ja zu allen möglichen Zwecken Intelligenz folgen. Also das würde ich nochmal als wichtigen Faktor dazu benennen wollen.
Absolut. Wobei wahrscheinlich die ethische Grundausbildung ja auch zum guten Teil daraus besteht, zu erkennen, dass wir schon in Beziehung sind und aufeinander angewiesen sind.
Ja.
Und dass Ethik die Voraussetzung zur Beziehungsfähigkeit ist.
Ja, genauso wie auch Thich Nhat Hanh sagt, to be gibt es eigentlich gar nicht. Es ist immer to interbe.
Ja.
Kann gar nicht werden, ohne den anderen.
Ja. Schön, Silke, jetzt sind wir auch schon am Ende der ganzen Stunde angelangt.
Was?
Ehrlich? Ja. Ich sage noch einmal, euer Symposium, Symposium Bildung und Bewusstsein, Lehrerbildung der Zukunft, 8. bis 10. Juni.
Bis
11. Juni, das habe ich mich, habe ich mich hier verlesen. Ihr habt auch eine Website, die heißt symposiumbildung.lernkulturzeit.de. Da sind auch die genauen Informationen, auch die Sprecher drauf sind. Ich glaube, dass es einfach diese neuen Bildungsimpulse braucht. Herzlichen Dank, dass ihr sie auch zusammenführt. Ihr habt da eine Anzahl, es sind ja fast 20 Sprecher, die hier miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, wir sind auch dorthin gekommen, warum es diese neue Pädagogik nicht nur einfach blauäugige Gutmenschentum ist, sondern eine Zukunftskompetenz.
Ja.
Silke Weiß, danke dir.
Vielen Dank für das Gespräch.
Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen aus Frankfurt.